Das Lied von gerade ist irgendwie wie ganz viele Psalme. Fängt irgendwie teilweise düster an. Manche Zeiten sind düster, manche Zeiten sind verwirrt, manches Innerliches ist uns vielleicht in uns verwirrt. Aber irgendwann kommt die Perspektive der Hoffnung da rein, auch von ganz vielen Psalmistenschreibern. Und am Ende steht einfach ein Gotteslob. Unsere Herzen brennen. Ich weiß nicht, ob dein Herz brennt, aber ich glaube, wir dürfen uns da immer wieder neu von Gott berühren lassen. Die vorletzte Zeile der zweiten Strophe von gerade heißt übersetzt, du legst dich um mich herum wie ein Wintermantel. Und ich glaube, Gott, ich glaube, der Heilige Geist möchte sich auch gerade heute Morgen um Menschen wie ein Wintermantel legen. Wir steuern auf die kühleren Tage zu tatsächlich, jetzt im ganz praktischen Sinne. Aber Gott wärmt im übertragenen Sinne tatsächlich. Der kommt mit Wärme und er kommt mit Schutz. Und die letzte Zeile heißt übersetzt, du kommst und setzt mich frei wie ein Vogel. Gott setzt Menschen frei und ich habe schon viele Menschen erleben dürfen, die wirklich freigesetzt wurden von Gott, die erfüllt wurden mit Heiligem Geist und die sich aufgemacht haben in himmlische Sphären und trotzdem dabei noch ganz geerdet blieben auf jeden Fall. Und hier sitzen gleich junge Männer vorne und ich weiß, die sind auch von Gott berührt worden und ja, sind frei geworden und erheben sich gerade in die Lüfte. Und vielleicht kommt er gerade einfach mal nach vorne. Ihr dürft an der Stelle einfach gerade mal einen Applaus geben. Da sitzen vier junge Männer, wo ich weiß, deren Herzen sind angesteckt, deren Herzen brennen für Gott. Und wir haben schon zu Beginn gesagt, der Gottesdienst wird heute ein bisschen anders, nicht nur die Couchen gerade, die hier stehen, sondern wir werden heute keine Predigt im herkömmlichen Sinne an einem Stück haben, sondern wir werden von diesen jungen Männern, man könnte sagen, kurze Predigten hören. Sachen, die die aus ihrem Leben erzählen, die die erlebt haben, die von Gott berichten, wo Gott drin vorkommt. Geschichten aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und auch sogar Geschichten, die in die Zukunft weisen. Und ich bin begeistert darüber und ich möchte mehr junge Menschen hören, die Geschichten von Gott erzählen. Und wir hatten in der Vorbereitung auch den Eindruck, dass das total schön wäre, wenn ganz viele ältere Menschen auch Geschichten erzählen, die mit Gott erlebt haben. Und deswegen einfach die Einladung in die Runde, auch vor allen Dingen gerade an die Senioren, auch gerade im Namen von den jungen Menschen. Wir brauchen so dringend eure Geschichten, wir brauchen so dringend eure Zeugnisse. Vielleicht macht der ein oder andere sich in den nächsten Wochen und Monaten auf, spricht vielleicht den Ältesten an und fragt einfach, kann ich im Gottesdienst einfach mal kurz mein Zeugnis erzählen? Ihr habt so viel erlebt mit Gott und ihr habt über Jahre und Jahrzehnte dran festgehalten. Und das berührt mich, das berührt uns. Erzählt uns doch eure Geschichten. Ich freue mich auf die Zeit und ich freue mich jetzt gleich auch auf die Zeit hier mit den jungen Männern, die hier sitzen. Und ich würde einmal den Ingo nach vorne bitten.
Ja, vielen Dank. Zuerst die Frage, warum Ingo? Das ist die Gemeindefrage, die langsam die Runde schlägt. Der junge Herr, der hier rechts sitzt, hat den ganzen Quatsch etabliert. Fing auf dem Geburtstag an, aber die Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Also, wer jetzt denkt, die Jugend ist verrückt, das stimmt tatsächlich bedingt. Allerdings steht draußen, wer da mal einen Blick drauf werfen möchte, auf dem Kindergottesdienst steht mittlerweile auch Ingo, den die Barbara Schwass führt. Also, man merkt, das schlägt so seine Runde. Auf meinem Ausweis steht allerdings noch Lars, also dürft ihr euch gerne aussuchen. Meine Eltern sind nicht so begeistert von der Idee, obwohl Mama langsam sagt, ja, vielleicht. Timo sagt zu Hause auch nicht mehr Lars, also von daher im vollen Umfang. Also, ich möchte euch heute was von mir erzählen. Ich habe die Geschichte schon mal ungefähr vor einem Jahr erzählt, in kurzer Version. Die würde ich heute etwas ausweiten und mit ein paar Dingen noch bestücken. Die beginnt, dass ich in der 10. Klasse ein Praktikum in der Autowerkstatt gemacht habe. Der Papa ist sehr handwerklich unterwegs, hat einiges drauf und ich habe gedacht, boah, Handwerk ist schon meins, Autos sind schon ziemlich cool, also ab in die Autowerkstatt. Praktikum war super, der Meister war völlig begeistert von mir, ich war auch begeistert und er sagte, Lars, die Ausbildung hier ist schon eine Perspektive für dich. Allerdings hatte ich zu der Zeit nur den Hauptschulabschluss. Also machte ich auf der Berufsschule ein BV-Jahr. Was ist ein BV-Jahr? Ein BV-Jahr ist, man geht 3 Tage die Woche in den Betrieb. Das war bei mir ab Mittwoch bis Freitag und Montag und Dienstag in die Schule und holt da den Realschulabschluss nach. Habe ich gemacht, lief alles super, super Noten, super im Betrieb, alles perfekt, könnte man sagen. Dann kam irgendwann, es ging auf die Zielgerade zu und irgendwann im Mai kam die Nachricht, dass der Geschäftsführer gewechselt hat. Der Geschäftsführer, das war damals die Dinnebier-Gruppe, das ist war so eine riesen Autokette aus Berlin, die hier einige Autohäuser auch hatte, unter anderem Mörs und Kamm-Lindfort. Ich war in Kamm-Lindfort. Und die wurde von der Ruhrdeich-Gruppe übernommen. Das dürfte vielleicht manchen auch noch ein Begriff sein. Und da hieß dann, Lars, ist cool, dass du hier gearbeitet hast, du hast super gearbeitet, aber mit deiner Ausbildung, die können wir dir leider nicht stellen. Und dann stand ich da, wir haben jetzt Mai, wir haben noch 6 Wochen bis zu den Sommerferien und ich habe keine Perspektive. Ich habe keinen Plan B gehabt, weil der Meister mir alles zugesagt hat. Ich hatte mich auch beworben. Es war alles perfekt. Meine Eltern sind genauso aus den Wolken gefallen wie ich. Ich war noch ein ganzes Stück niedergeschlagener und habe gedacht, das ist jetzt nicht so cool. Und dann ging es mir ziemlich schlecht. Ich habe mich ein halbes Jahr vorher taufen lassen und kam an meine Grenzen. Nicht nur körperlich und auch nicht nur persönlich, sondern auch glaubenstechnisch. Das Ganze ging dann weiter, dass ich mich auf verschiedenste FSJ-Stellen beworben habe. Unter anderem auch der Tommy Neubert, der normalerweise immer da vorne sitzt, der heute nicht da ist, in München, also in der Nähe von München. Da bin ich dann hingefahren, habe da, ich glaube, 5 Tage gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen, mit denen ich sehr gerne arbeite. Hat alles super funktioniert und die sagten dann, Lars, wir melden uns in 2 Wochen. Also bin ich wieder nach Hause gefahren, habe meine Eltern berichtet, Papa hat mich noch vom Bahnhof abgeholt. Ich war begeistert. Papa ist jetzt nicht so, man sagen würde, der strahlt manchmal große Begeisterung aus, aber man merkte, er ist auch begeistert. Und dann kam irgendwann das erwartete Telefonat und da hieß es, Lars, sorry, die können wir dir auch nicht stellen. Und es wurde immer enger. Das war, glaube ich, dann 2 Wochen, bevor die Sommerferien begannen und ich stand da, ich weiß nicht, was ich in 8 Wochen weitermache. Und ich bin in ziemlich vielen Arbeitsbereichen, mittlerweile noch mehr als zu der Zeit, aber ich bin in den Rentern ziemlich tief drin, im Kindergottesdienst, glaube ich, war ich zu der Zeit auch schon und man konnte nicht mit mir planen, man konnte nicht sagen, Lars, bist du jetzt da, bist du nicht da? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, ich wüsste es auch gerne. Und das war so eine Hängephase. Und ich habe zu der Zeit einen Spruch gehört, also einen Bibelvers, der gleich hinter mir hoffentlich eingeworfen wird und der steht in 1. Chronik 16, Vers 34, der untere. Da steht, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Und ich habe mir überlegt, der Herr ist gütig. Ja, wo denn? Konnte ich zu der Zeit jetzt nicht ganz deuten, aber seine Gnade währt ewiglich. Und Mama sagte, Lars, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß nicht, wie es dir weitergeht, aber Gott hat einen Plan für dich. Und der Satz hat mich ziemlich bewegt. Und innerlich habe ich gedacht, okay, es geht weiter. Und dann kamen die Sommerferien und ich wusste immer noch nicht, was ich mache. Und ich habe aber vor den Sommerferien mit dem Schulsozialarbeiter gesprochen und der hat mir einfach nur so einen verknickten Zettel, wie ich jetzt hier habe, mit einem Kugelschreiber was draufgeschrieben. Da stand eine Uhrzeit, ein Raum und ich glaube eine Person drauf, also ein Name. Und mehr hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, mehr kann ich dir nicht sagen, mehr darf ich dir auch nicht sagen. Das geht sowieso über meinen Eingreifbereich hinaus. Und das war auf dem Sommercamp und ich habe vorher mit dem Basti ziemlich lange gebetet. Und habe gesagt, Gott, ich gehe da mit dir rein und ich gehe da auch mit dir wieder raus. Und wenn die Tür zufällt, dann geht eine andere wieder auf. Und ich bin da hingegangen und habe, glaube ich, war da in etwa 3 Minuten drin. Ich bin, an dem Tag war noch geplant, dass wir nach Köln fahren mit dem Benjamin Redmers und dem Nils Kapitza. Ich habe gedacht, okay, ungefähr 1 Stunde. Ich war da, glaube ich, 3 Minuten drin und habe einen Fachabiplatz bekommen. Nicht nur irgendein Fachabiplatz, sondern tatsächlich einen Fachabiplatz im Gestalterbereich, der eine Warteschlange von 150 Menschen hat, da das nur 2 Klassen mit dem gibt im ganzen Kreis Wesel. Ich dachte, fett, da können wir jetzt durchstarten. Habe mit der Schule angefangen. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, kreativ ist jetzt nicht so Lars seins. Allerdings muss man eben ein Ding ziemlich kreativ sein. Man muss die ganze Zeit schön schreiben, kann ich auch nicht. Und malen und den ganzen Quatsch, so Mediendesign halt, ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich gedacht, gut, das müssen wir jetzt durchziehen, eine andere Alternative haben wir nicht. Mama machte sich ziemlich große Sorgen und hat gedacht, ob das was wird. Und dann kam irgendwann ein Freund von mir auf mich zu, mit dem ich davor das Jahr in der Klasse war, in der BV-Klasse, und sagte, Lars, bei uns will jemand wechseln. Der will in den Gestalterbereich und du willst auch in den IT-Bereich. Also das liegt dir doch viel mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Lass uns versuchen, das zu organisieren. Und ich glaube, das waren ein paar Tage. Und dann habe ich den Schulplatz gewechselt und bin jetzt im IT-Bereich. Ich kann ziemlich gut mit Computern umgehen und interessiere mich saumäßig dafür und lerne da auch sau gerne. Und jetzt bin ich in, der hat auch eine ewige Warteschlange und jetzt bin ich, habe ich den Schulplatz, mache sau gerne die Schule. Und da habe ich auch noch einen Bibelvers, den ich euch einfach mitgeben möchte. Der steht im Philipper 4, Vers 6, da steht, sorgt euch um nichts, sondern im allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Ich möchte euch mit dem Satz einfach motivieren, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr Probleme vor euch habt, wenn verschiedenste Dinge einfach vor euch liegen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, betet und Gott hat einen Plan für euch. Das mag oft der Plan sein, den ihr nicht für euch persönlich wollt. Das war definitiv auch bei mir so. Und Gott hat manchmal aber einen viel besseren Plan. Warum ist der Plan viel besser? Diese Werkstatt liegt Luftlinie 30 Meter von unserer Küche entfernt. Wenn man da jetzt rausguckt, dann sieht man, oh, das ist leer. Da steht zum Verkaufen dran. Und die ganze Kfz-Reihe, die ist einfach pleite, da ist nichts mehr. Die ganzen Auszubildenden, die waren, die müssen irgendwo anders. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind, die sind irgendwo anders. Und hätte ich da die Ausbildung angefangen, hätte ich irgendwann spätestens nach einem Jahr ein riesengroßes Problem gehabt. Ich hätte nie so viel Zeit für die Ranger investieren können. Wer mich ein bisschen mehr kennt, der weiß, Ranger ist voll meins. Ich investiere da sau viel Zeit drin. Ich war das Wochenende jetzt zum Beispiel auch unterwegs bis gestern Abend und nächste Wochenende bin ich auch in Bielefeld aufgrund der Ranger. Also ich investiere da sau viel Zeit drin. Die hätte ich nie investieren können, hätte ich die Ausbildung gemacht. Ich habe Schulferien, wo ich rein investieren kann, wo ich Freizeit habe. Ich habe Sommerferien, die riesengroß sind. Und das ist einfach ein fetter Segen, den Gott mir geschenkt hat. Und ich möchte einfach, ja, danke. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist, aber dass ich weiß, dass A, eine starke Familie hinter mir stand, die immer gesagt haben, Lars, es geht weiter, Lars, du schaffst das. Und viele Freunde, verschiedenste Freunde aus verschiedenen Lagen, wo ich die herkannte, aus der Schule, aus der Gemeinde, aus früheren Freundschaften und vor allem eine starke Gemeinde, die viel für mich gebetet hat, die immer wieder nachgefragt haben, die immer gesagt haben, Lars, lass den Kopf nicht hängen. Und das ist ein ziemlich, ziemlich großes Privileg, das wir haben. Und das war mein Teil der Andacht und jetzt gebe ich an den lieben Nösch weiter.
Ja, auch hier stellt sich wahrscheinlich wieder die Frage, warum Nösch? Lange Geschichte, Bastis Hintergrund. Ich heiße eigentlich Noah, bin 15 Jahre alt, gehe in die 10. Klasse. Und wollte euch mal etwas von einem Wochenende mitbringen und erzählen, an dem ich mit meinen beiden Vätern unterwegs war, und zwar meinem leiblichen Vater und mit meinem Vater im Himmel. Es war ein Wochenende in Belgien, und das wurde von einer Organisation gestemmt, die an diesem Wochenende einfach versucht hat, Vater und Sohn gemeinsam mit Gott ein Erlebnis zu geben und das Vertrauen zu stärken, den Glauben und einfach den Zusammenhalt zu stärken. Und als mein Vater mit dieser Idee ankam, dieses Wochenende zu machen, habe ich gesagt innerlich, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe gesagt, komm, das mache ich jetzt einfach mal. Und ich kann echt jetzt hinterher sagen mit Stolz, es hat mir gut getan und ich bin dankbar dafür. An diesem Wochenende sind wir eine Menge gewandert und eine ganze Menge gewandert. Es war anstrengend, doch die Sache ist, wir sind nicht nur gewandert, sondern wir sind mit unserem Vater gewandert. Und das war einfach dieser Punkt, Sachen mit unserem Vater zu machen. Und es hat mich zwischendurch echt krass berührt. Zwischendurch gab es immer wieder Inputs, Und da wurde mir erstmal klar, wie wichtig mir mein Vater eigentlich ist. Und wie krass es ist, andere Menschen zu sehen, die nicht so gut mit seinem Vater klarkommen wie ich. Und ich kann echt dankbar dafür sein, dass ich meinen Vater habe. Und ich möchte euch ermutigen, jeder von euch hat einen Vater und manche sind sogar Vater. Geht zu euren Söhnen oder ihr geht zu euren Vätern. Sagt ihnen, wie lieb ihr sie habt und macht was gemeinsam. Denn es gibt nichts Besseres, als etwas mit seinem Vater an der Seite zu machen. Ich bitte den Timo nach vorne.
Ich bin der Timo, hat man gerade gehört. Ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus Kamm-Lindfort, nur um mich mal kurz vorzustellen. Meine Geschichte ist, ich war auf der Realschule in Kamm-Lindfort und ich war immer so ein Mittelschüler, nicht schlecht, aber auch nicht jetzt überzeugend gut. Und irgendwann fing dann eine Krankheit an, dass ich einfach so zitter. Und der Arzt hat dann eine Nervenkrankheit festgestellt, dass ich einfach ja, zitter. Und dann in den Klassenarbeiten hatte ich das Problem, dass ich einfach nicht vernünftig schreiben konnte, weil die Schrift wurde einfach unleserlich und da hatte ich dann ein Problem. Und dann waren die Zeiten der Abschlussprüfung auf der Realschule, wo ich dann kurzfristig, also ich glaube 2 Monate vorher, sind wir dann zum Schulleiter gegangen und haben gefragt, ob ich für die Klassenarbeit mehr Zeit kriegen könnte. Und der hat gesagt, also wir können das machen, aber eigentlich müsste das über Schulamt in Düsseldorf laufen. Das heißt, das war einfach schon ein Segen, den ich da bekommen habe, der eigentlich so nicht normal ist, sag ich mal, sondern ich glaube, da stand einfach Gott hinter. Und das Krasse ist, dass ich in den Abschlussprüfungen beziehungsweise den ganzen Abschluss einen Durchschnitt von 2,0 hatte, was ich vorher nie geschafft habe und da kann ich auch echt stolz drauf sein. Und da, ich habe mal einen Bibelvers, der, genau. ich lese den mal vor. Ich fange aber ein Stückchen dahinter an. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. 3-mal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, und das finde ich so krass, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgung und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das steht im 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Und ich glaube einfach, dass jeder von uns irgendwo Schwächen in seinem Leben hat. Und ich glaube aber auch, dass diese Schwächen einen Grund haben, dass wir die haben, dass Gott die einfach benutzen will, um etwas zu tun. Weil die Geschichte dahinter ist, dass nach den Prüfungen ein Klassenkamerad auf mich zukam, hat gefragt, wie ich das geschafft habe, weil der war immer ein Stück weit besser als ich. Und ich habe gesagt, ich habe viel gelernt und ich habe auch viel gebetet. Und danach kam der immer wieder auf mich zu und hat mich gefragt, wie das mit dem Glauben ist und hat einfach viel mehr Interesse gezeigt. Und die Sache ist, dass ich einfach in der Abschlussprüfung auch nichts von dieser Krankheit gemerkt habe. Ich habe einfach gemerkt, dass Gott in der Schwäche bei mir war und einfach die zu seiner Stärke letztendlich benutzt hat, um den einen Menschen dazu erreichen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr eure Schwächen sucht und guckt, wie Gott die in eurem Leben einfach benutzen kann. Und dann komme ich zum zweiten Teil. Ich bin jetzt auf einer neuen Schule. Das war auch ein komischer Weg, wie ich da hingekommen bin. Ich habe mich da beworben und ich habe an Ostern, haben die gesagt, ich kriege bis Ostern eine Rückmeldung. An Ostern hatte ich keine Rückmeldung, sondern ich glaube 3 Wochen später habe ich erst die die Annahme sozusagen bekommen. Und das Krasse war auch noch, dass sich jemand aus meiner Klasse für genau denselben Schulplatz beworben hat, der aber ein deutlich besseres Bewerbungszeugnis hatte als ich zu dem Zeitpunkt. Und der wurde abgelehnt und ich wurde angenommen. Und ich habe mir für die Schule einfach vorgenommen, dass ich immer hinterm Glauben stehe und immer dazu stehe, dass es einen Gott gibt und dass ich an den Gott glaube, was vorher einfach nicht so war oder nicht immer so war. Und in einem der ersten Gespräche mit einem Mitschüler war es zufällig so, dass wir über den Glauben gesprochen haben, weil der da auch ein bisschen drin steckt. Und ich habe noch einen Bibelvers, der ist kürzer, den hat der Harald aber nicht, den habe ich da kurzfristig hinzugefügt. Der steht in Josua 1, Vers 9. Sei stark und entschlossen, hab keine Angst und verzage nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, bei allem, was du unternimmst. Ich kann den auch nochmal vorlesen, weil der nicht da ist. Sei stark und entschlossen, hab keine Angst und verzage nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, bei allem, was du unternimmst. Ich finde, die Zusage ist einfach so krass, weil man einfach immer in Gespräche mit Menschen gehen kann, weil Gott einem zugesagt hat, dass der immer bei einem ist, egal wo man gerade ist. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr einfach wirklich auf Menschen zugeht und denen das Evangelium weitergebt. Das war's. Jetzt kommt der letzte Punkt. Wir waren in den Sommerferien in Italien mit einer Freizeit. Wir waren auf einem, also wir hatten einen Campingplatz, sag ich mal, wo ein großer See war. Und ja, wir haben Sachen unternommen. Wir waren in großen Städten, haben uns die angeguckt. Wir waren am Gardasee. Und davon wollen wir euch einfach mal berichten, weil ihr für uns gebetet habt. Und dafür haben wir einmal ein Video.
Die Verse 22 und 23. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnliche religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Ja, ich will das mal ganz kurz zusammenfassen. Es sind zwar nur zwei Verse, aber es steckt unglaublich viel drin. Könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigt mitfüllen. Aber ja, die anderen haben ja schon gut vorgelegt und der Zeitrahmen ist auch eng, deswegen möchte ich es mal kurz zusammenfassen. Also, Paulus reist halt rum und kommt auch endgültig nach Athen. Und dort in Athen guckt er sich erstmal ein bisschen um, guckt sich die Stadt an, versucht die Stadt ein bisschen kennenzulernen, aber auch gerade die Leute kennenzulernen und die Kultur kennenzulernen. Und ja, dann stößt er halt auf diesen Altar. Und was Paulus macht und was so besonders ist, Paulus fängt nicht an, ihn zu kritisieren, wegen, ja, ihr kennt gar nicht den richtigen Gott oder ihr betreibt Götzendienst, überhaupt gar nicht. Er ermutigt sie und er sagt, Ihr seid auf der Suche nach dem richtigen Gott. Ihr habt ihn vielleicht noch nicht gefunden, aber ihr seid auf der Suche, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und noch viel mehr, als dass er die nur ermutigt, ergreift einfach diese Gelegenheit, die sich da gerade ihm ergibt und fängt einfach an, von Gott zu erzählen, von seinem Gott. Und das finde ich einfach so faszinierend zu sehen, wie Paulus die Situation, so kleine Situationen nutzt, um von seinem Glauben zu erzählen und seinen Glauben zu verbreiten. Und ja, das ist etwas, was wir auch machen wollen. Und genau, in Italien, wir haben gerade das Video gesehen, ich finde es immer noch faszinierend, wie ich jetzt nach der ganzen langen Zeit, jetzt schon, das ist, ich glaube, 3 Monate ist es hier oder 4, und ich sehe dieses Video und es zaubert mir sofort ein Lächeln auf die Lippen. Es war eine unglaublich hammergute Zeit. Wir haben viel gelernt, viel erlebt, wir sind Gott nahe gekommen, aber auch in der Gruppe, als Gemeinschaft, die wir da waren, sind wir zusammengewachsen. Wir haben ja neue Seiten von uns kennengelernt und auch andere coole neue Leute getroffen, Gemeinschaften geknüpft, auch zu anderen Gemeinden. Und da sind auch Freundschaften entstanden, die noch über die Freizeit hinaus bestehen geblieben sind. Und genau, da liegt es, glaube ich, auch nahe, dass wir das wiederholen wollen. Und so haben wir uns entschieden, jetzt in den nächsten Sommerferien wieder eine Freizeit gemeinsam anzutreten als Jugend. Und zwar soll es diesmal nach Marseille gehen, zum Summer O. Und dort wird uns wahrscheinlich wieder eine gute Zeit erwarten mit viel Freundschaft, viel Gemeinschaft. Wahrscheinlich hoffentlich genauso gutes Wetter. Aber vor allem wollen wir auch an neuen Aufgaben wachsen. Wir wollen gefordert werden und wir wollen das machen, was Paulus macht. Die Möglichkeit zur Evangelisation nutzen, die Möglichkeit beim Schaft ergreifen und auf den Straßen Marseilles missionieren. Und hoffentlich in einem Jahr stehe ich dann wieder hier, kann wieder von einer gelungenen Freizeit erzählen, die wir alle sehr genossen haben. Und wir würden euch wieder auch bitten, uns im Gebet zu unterstützen. In Teilen haben wir einfach gemerkt, es war eine gesegnete Zeit. Und wir sind gespannt, wie Gott unter uns wirken wird, aber auch wie Gott auch durch uns wirken wird auf den Straßen von Marseille. Und möchten nochmal Danke sagen für die Unterstützung, die wir bereits erhalten haben von euch und für die Unterstützung, die noch kommen wird.
In der Vorbereitung von dem Gottesdienst haben wir überlegt, in welche Richtung das geht. Und dann irgendwann war so eine Gebetszeit. Und dann war klar, der Heilige Geist sagte so, macht mal was anderes, riskiert mal was, probiert mal was. Und das ist ein Resultat davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Gott ist unglaublich gut. Oder mich hat das gerade enorm berührt, die vier jungen Männer hier stehen zu sehen. Alle hatten eine Botschaft, alle haben mit Gott Sachen erlebt. Und man könnte sagen, hier sind vielleicht vier Menschen, die in Zukunft weiter predigen werden auf jeden Fall. Die weiter reifen werden, die weiter zugerüstet werden, auch zum Beispiel nächstes Jahr in Marseille. Und hoffentlich auch bei der Jugendarbeit. Und deswegen unsere Bitte an euch. Wir probieren noch mal was anderes, könnte man sagen, dass ihr für uns betet. Ich würde gleich einmal, vielleicht ihr vier hier vorne, dass ihr einmal die Tische zur Seite stellt. Und dass alle Menschen, die jetzt vielleicht bei Jam sind oder die sich sonst auch noch jung fühlen, so einmal nach vorne kommen. Könnt jetzt schon starten praktisch. Ihr dürft schon alle in Bewegung kommen, genau. Und dass der andere Teil der Gemeinde für uns betet. Wir haben verschiedenste Anliegen heute schon gehört von der Richtung her. Von, dass wir ein dankbares Herz beibehalten, dass Gott unsere Schwächen weiterhin benutzt, aber vielleicht auch in Krankheit Heilung schenkt. Dass wir weiter von Gott gebraucht werden, dass weiter gute Laune da ist, dass wir weiter Menschen erreichen können. Und hier stehen jetzt gerade ein paar junge Leute. Wenn einer nach vorne kommt und für uns betet, sind wir vollkommen begeistert. Wenn alle nachher hier vorne stehen und die Hände ausstrecken und für uns beten, sind wir auch begeistert. Man könnte sagen, ihr seid aufgerufen, einfach nach vorne zu kommen, für uns zu beten. Wenn ihr auf dem Herzen habt, vielleicht für jemanden einzeln zu beten, konkret, geht zu dem hin, legt ihm die Hände auf, betet für den. Und wenn er sagt einfach, ihr wollt euch einfach nur dazustellen, im Hintergrund läuft gleich ein bisschen Musik, dann betet doch einfach die Sachen gerade, sprecht die aus, die Gott euch aufs Herz legt. Wir freuen uns auf die Zeit.